Analog, der Podcast für Literatur, Philosophie und ein analoges Leben.
Hallo und willkommen in der zweiten Folge des Analog-Podcasts. Mein Name ist Ali Cem Deniz. Die zweite Folge des Podcasts haben wir, so wie die erste Folge, in der Buchhandlung Analog in Wien aufgenommen. Ich war aber an dem Abend dermaßen verkühlt, dass ich mir gedacht habe, dass ich diese Anmoderation einfach nochmal neu aufnehme. In diesem Gespräch rede ich mit der Autorin Marlene Strerowitz, die bekannt ist für ihre vielfach ausgezeichneten Romane, die man aber auch kennt für kritische Beiträge, mit denen sie regelmäßig an politischen Diskussionen, insbesondere in Österreich, teilnimmt. In der Buchhandlung Analog hat sie ihr neuestes Buch vorgestellt, Handbuch gegen den Krieg, erschienen im Bahö Verlag. Und dieses Buch ist genauso ein kritischer Beitrag. Und die Diskussion, an der sie dieses Mal teilnimmt, ist der Ukraine-Krieg. Sie hat dieses Buch als Reaktion auf diesen Krieg geschrieben und in diesem schmalen Band setzt sie sich mit den großen Themen Krieg und Frieden auseinander. Und in der Buchhandlung Analog hat sie aus dem Buch gelesen und ich habe die Möglichkeit gehabt, ihr ein paar Fragen zu stellen. Und die Lesung und das Gespräch mit ihr könnt ihr euch jetzt hier anhören. Viel Spaß damit.
Ja, vielen Dank. Das Handbuch ist aus Wut geschrieben, aus Verzweiflung, als eine Generation, die so knapp nach dem Krieg die Folgen des Krieges ja in dieser indirekten Form, wie Krieg das ja kann, sich in alles hinein arbeiten und verändern, wie wir das im Grund ertragen mussten, dass das jetzt von Neuem beginnt und wieder einmal und wieder einmal und wieder einmal und diese Geschichte, die jetzt so nahe ist, war einfach der Auslöser war der Auslöser für diese, im Grunde genommen ist es Begriffsgeschichte, was hier vorliegt. Es ist doch so, dass Krieg hat einen Hallhintergrund, der so wie bei Pornografie oder ordinär oder diese Begriffe, hinter denen so ein schmieriger, nicht angreifbarer, nicht näher berichtbarer Raum existiert, der aber verbietet, sich mit dem Begriff näher zu beschäftigen. Und wie als kleines Kind, das dann zum Beispiel Sex hört und sich unglaubliche Vorstellungen machen muss, wir wissen das ja, und bis geklärt ist, dass das auch eine ziemlich normale Angelegenheit ist, dauert das halbe Leben. Und ich habe jetzt eben auch mein ganzes Leben und die ganze Arbeit, die ich gemacht habe, gebraucht, um diese Begriffsklärung vorlegen zu können, die natürlich am allerersten Mal mich selber angeht, aber die einfach sagt, was es ist. Und ich glaube schon, ein Tabu durchbricht, wenn jetzt zum Beispiel im Standard oder in diesen Publikationen der Krieg als so selbstverständlich genommen wird, als etwas, das uneinsprechbar jetzt herrscht, als könnte, also weil diese und dieser Gewalt damit jeden Raum öffnet und offen hält, finde ich, dass dagegen zu halten ist, dass es eben ein Verbrechen ist, dass es durchaus, dass das durchaus auch gesagt werden muss und kann und dass immer etwas anderes gedacht werden können muss und nicht nur dieser Krieg alles überlagert. Dieses eine Wort, das sich quer zu allen freundlichen Vorstellungen legt und dominiert. In der Kaffeehausdiskussion genauso wie in Familien, an Familientischen und in den Medien, also die Corporate Media sind ja sehr beschäftigt damit, diesen Krieg als selbstverständlich und förderbar anzusehen, weil es ums Geld geht, das da verschoben wird über die Rüstungsmaschinen und so weiter. Und es hat ja, ich meine, es gibt ja einen Hintergrund dazu. Aber was mich auch immer einfach amüsiert hat und dieses Amüsement hat sich eben in diese Wut verwandelt. Ich bin die Generation, die am Vietnamkrieg geschult wurde. Und das war auch die Division, die Trennung in der Familie. Meine älteren Brüder noch total militarisiert in dieser Vatergeschichte und ich schon nicht mehr. Und ich kann mich erinnern, dass in den 60er Jahren beim Sonntagsmittagstisch die Tet-Offensive mit den Schnitzeln dargestellt wurde und mein Vater, der ein deutscher Offizier war, bevor er den Arm verloren hatte, im Russlandfeldzug und meine Brüder, die in dieser Karl-May-Vorstellung von männlicher Gewalt erzogen worden sind, haben dann mit diesen Schnitzeln die taktischen Überlegungen und strategischen Vorgänge nachgestellt und dann durften wir nachher irgendwann die kalten Schnitzeln essen, weil vorher musste die Tet-Offensive bearbeitet werden. Aber es hat mir immer klar gemacht, was das für eine lächerliche Angelegenheit auch ist, gleichzeitig zu der unglaublichen Gewalt, die sich äußert, dass niemand was weiß. Also es war alles falsch, was damals entworfen worden ist von der Tet-Offensive, die dann anders stattgefunden hat. Und das ist das, was jetzt, dieses sich dem Krieg hingeben, was das bedeutet, das ist hier niedergeschrieben. Und ich glaube, ich fange einfach mit dem Anfang an. Handbuch gegen den Krieg. Krieg und alles ist falsch. Wieder wischen sich Personen inmitten der Bombentrümmer ihrer Häuser die Tränen von den Wangen. Wieder sind die Münder dieser Personen von der Verzweiflung so weit in die Breite gezogen. Wieder werden die Gesichter vom Staub der zerborstenen Mauern überzogen so unkenntlich ähnlich gemacht. Bilder sind das. Wir kennen sie aus jedem Krieg. Ob in den Grafiken des Schrecken von Francisco Goya aus dem spanischen Erbfolgekrieg oder Nicots Foto des Napalmmädchens in Vietnam. Wir wissen, was Krieg ist. Hier, bei uns, die Bilder entwerfen nur genauere Realitäten davon, was uns aus den Erfahrungen unserer Vorfahren an Ahnungen mitgegeben wurde. Ahnungen sind das, die mit den Bildern aus diesem neuen Krieg zu Gewissheiten gemacht werden, denn Krieg ist gemacht, Krieg ist kein Naturereignis, Krieg ist eine sorgfältig konstruierte Maschine der Gewalt. Wenn nun in der Ukraine die Personen sich über die Tränen von den staubüberzogenen Gesichtern wischen, beim Anblick ihrer zerbombten Häuser, dieser jetzige Krieg betrifft uns unmittelbar in Europa, deshalb bekommen wir die Bilder jeden Tag vorgesetzt, übrigens ohnehin schon nicht mehr, aus anderen Erdteilen. Wir erfahren oft gar nichts über die Kriege da. Manchmal gibt es Erwähnungen, aber während meiner Lebenszeit, es gab keine Sekunde ohne Krieg auf der Welt und Auskunft über das wahre Ausmaß des Kriegerischen geben ohnehin nur die Buchhaltungen der Waffenverkäufer, die aber bleiben ein Steuergeheimnis. Denn der Albtraumkrieg ist geldrelevante Wirklichkeit. Die Welt wurde und wird mit Waffen überzogen und die Halbwertzeiten der Atomwaffen verhöhnen jede menschliche Dimension, wie das alle Vorgänge des Kriegs tun. Leid und Tod der einzelnen Person sind in dieser Buchhaltung der Gewalt ein selbstverständlich vorausgesetzter Posten, wie Krieg ja das selbstverständlich Vorausgesetzte unserer Kulturen seit jeher gebildet hat. Wir als Personen, ob wir Krieg befürworten, ob wir um Frieden kämpfen, wir sind schon in diese alles betreffende Buchhaltung eingerechnet, wir sind darin verzichtbar gemacht, Krieg löscht ganz selbstverständlich unsere Lebensberechtigung, wir werden dem Zufall der Kriegslogik überantwortet, wir alle, und deshalb fürchten wir uns, und weil wir uns fürchten, Angst macht einfältig, Angst macht unlogisch, macht unvernünftig, verwirrt, Angst sucht Schutz, biedert sich an, Angst stimmt der Gewalt zu, um der Gewalt zu entkommen.
Also als dieser Krieg angefangen hat am 24. Februar, gab es ja, wenn wir ehrlich sind, nicht nur Entsetzen oder Schock oder Trauer darüber, sondern auch eine gewisse Euphorie, die mittlerweile jetzt auch gedämpfter ist, aber es gab schon eine, also es war jetzt, dass es wieder Krieg in Europa gibt, war nicht unbedingt etwas, was alle Menschen betraut haben, sondern es gab auch ab dem ersten Tag die Heldengeschichten, diese über die militärischen Erfolge, das, was Sie jetzt gesagt haben, wo so wie dem Vietnamkrieg. Also es gab auf einmal so eine sehr detaillierte Berichterstattung auch über Kampfhandlungen, wie es man jetzt zum Beispiel aus dem syrischen Bürgerkrieg nicht unbedingt kennt, wo man weiß, okay, es gibt irgendwie, es passiert etwas, es sterben Menschen, aber es ist jetzt nicht so, dass die Medien detailliert darüber berichten, okay, da hat diese Offensive stattgefunden und dieser Erfolg. War das auch ein Auslöser für dieses Buch, also diese eigentlich Euphorie für diesen oder dieser Militarismus, der da plötzlich auch als Reaktion erschienen ist?
Das konnte ich ja da fast nicht absehen. Ich habe das ja ganz schnell, also das, die Entwicklung war ja da noch nicht klar, sie war nur voraussehbar. Und ich habe mich mit Bertha von Suttner und Waffennieder schon ordentlich beschäftigt und habe festgestellt, dass das Problem an der damaligen Friedensbewegung der Liberalismus war. Das ist das, was jetzt zum Beispiel den Standard dazu bringt, es richtig zu finden, dass es Krieg gibt. Und das auch zu unterstützen und zum Beispiel Artikel, die dem widersprechen, nicht erscheinen zu lassen. Das ist schon eine dieser Dinge. Dieses Liberale, das sich bei uns in der ÖVP versteckt, bei den Sozialdemokraten weniger, die haben ihre eigenen Lösungen. Aber das ist dieses Bellizistische daran, diese Freude am Krieg ist etwas, was tief vorhanden ist und im Ersten Weltkrieg ja gebrochen ist. Also das hat ja diesen Bruch und den Verlust der Solidarität in einer Friedensbewegung ausgelöst. Und mein Wunsch wäre schon, dass wir es schaffen, eine Friedenssolidarität irgendwie dahin zu kommen. Nein, es ist sehr schön eigentlich, aber. Also ich kenne dann diese Leute, die Wagner haben oder so. Oder was ich besonders gern habe, ist alles schläft. Ne? Also so eine Oper. Nein, dass dieser Schwenk, den wir aus dem Ersten Weltkrieg am besten kennen in unseren Geschichtsberichten. Erstens mal wird das natürlich auch nicht so berichtet, dass wir hier eine Wahrheit vorliegen, also dass es wirklich umfassend berichtet ist. Und es ist die damalige Friedensbewegung eben der Möglichkeit, sich plötzlich für etwas anderes entschließen zu können und nicht, also den Frieden nicht mehr als das Eigentliche zu sehen, sondern die Realität des Kriegs zu akzeptieren. Und ich denke, es ist notwendig, sich aus diesem Denken vollkommen zu befreien. Das ist eine Absage an alles, was unsere Kultur ist. Es ist auch alles, was unsere Literatur ist. Es ist alles, was unsere Religionen sind, weil die alle bellizistisch sind. Sie sind aufgebaut auf Überwältigung, auf was Mission ist und auf Unterwerfung und Frieden beginnen zu denken, von dem wissen wir nicht sehr viel, aber es wäre schrittchenweise notwendig, sich aus der Logik unserer Kultur herauszubewegen und zu sagen, ich beginne jetzt ein friedliches Denken. Ich mache 5 Minuten am Tag Frieden, zum Beispiel mit mir oder mit der Umgebung. Und das klingt jetzt sehr nach Jungscher und das ist es auch. Aber es ist auch nichts anderes, der Hintergrund ist nichts anderes als jedes Leben zählt. Das ist ein ziemlich einfacher Satz, der ist nicht schwierig, der klingt kitschig und ist aber das, was die größte Herausforderung überhaupt ist, durchzusetzen und leben zu können, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Und ich wünsche mir schon, dass die Männer sich endlich emanzipieren und sagen, dass zum Beispiel Deserteure in Österreich Asyl bekommen, wenn sie sagen, ich will nicht töten. Und dass es nun plötzlich ein Grund ist, nicht mehr aufgenommen zu werden, weil eine Person friedlich sein will, ist schon etwas, was ein Scheinwerfer auf unsere Zustände richtet, dass wir nicht Platz haben für Personen, die friedlich sein wollen.
Aber jetzt gibt es ja vor allem eben seit diesem Ukraine-Krieg diese fast schon herrschende Vorstellung, dass Frieden etwas Naives ist und dass es auch etwas sehr Passives ist. Also es heißt ja dann immer wieder, okay, was soll mir jetzt tun, wenn ein Krieg ausbricht, wenn ein Aggressor zu mir kommt und ich antworte einfach, ich sage Frieden, davon habe ich nichts.
Das sind Anordnungen der Experimente, die unzulässig sind, weil das ist eine Anordnung, die kommt schon in der Bibel so vor und das ist genau das, was uns hinleitet, immer schon aggressiv denken zu müssen, weil wir uns verteidigen müssen. Das müssen wir jetzt gerade mal nicht. Und es ist lächerlich zu sagen, dass ich muss mich jetzt mit diesem Krieg identifizieren, was ganz viele Leute tun, wenn dir jemand sagt, genau so eine Frage. Das ist nicht einmal logisch, sondern es ist hier, ist jetzt kein Krieg und deswegen behalten wir uns zum Beispiel demokratisch wäre gut. Demokratie kann keinen Krieg führen. Eine Demokratie, wie ich sie mir vorstelle, stellt sich die anderen als Gesichter vor und als diese vielen Gesichter. Und wenn jetzt der Russe oder der Ukrainer dieses Zusammenschmelzen in eine einzige Form, das ist die einzige Möglichkeit, wie die Pferde losreiten können, dass man da hinschlagen kann. Und wenn ich mir vorstelle, diese vielen Personen, die viele verschiedene Einstellungen haben, die sich jetzt hier nicht äußern können, wie wir uns auch nicht äußern können. Ich würde mir schon vorstellen, dass man zum Beispiel bei diesem Votum, das jetzt gegen den Südosten Europas gemacht wurde von unserer Regierung, dass wir da eigentlich mitreden sollten und nicht sagen, dass jetzt da irgendwelche Wursteln wieder etwas anzünden, was die Gemüter verstört, aggressive Reaktionen nach sich zieht und vor allem, was Leute wieder raushält aus der Sache. Und dieses Abwehren ist ja schon der erste Schritt in eine Aggression. Und ich möchte nicht regiert werden von diesen Leuten. Ich möchte es einfach nicht. Und das ist eine der Grundvorstellungen, die mir zu einem solchen Text führt, dass ich sage, wie komme ich dazu, da mitgezogen zu werden, wenn ich das nicht will. Und ich weiß auch nicht, was herauskäme, wenn wir jetzt abstimmen würden. Die Österreicher und Österreicherinnen sind für Neutralität, die wollen keinen Krieg und die wollen Ruhe haben. Das finde ich nicht schlimm, dass jemand da Ruhe haben will. Das finde ich eine ziemlich erlaubte Vorstellung für das eigene Leben. Und ich denke mir, dass andere anderswo auch Ruhe haben wollten. Und wenn wir alle Ruhe hätten, könnten wir ganz friedlich irgendwie zusammenleben. Und ich möchte auch jetzt zum Beispiel keinen Pass haben. Ich möchte einen Weltpass haben. Ich möchte nicht diese Einschränkungen, wie das jetzt ganz verstärkt wieder kommt. Und aus dem Wunsch heraus, verstanden zu werden, was ja das Autor Rhetorische an der Sache ist, dass ich Texte schreibe, von denen ich hoffe, dass ich mich als Autorin verständlich mache, entsteht ja diese Vorstellung, dass es alle sein müssen. Und es ist ein ästhetisches Problem, es ist nicht einmal ein politisches Problem, es ist ein ästhetisches Problem, was so ein Krieg aufwirft. Und das ist zu lösen nur darin, dass eben das Richtige gemacht wird und das ist nicht Krieg.
Es gibt auf der einen Seite dieses Kriegerische, auf der anderen Seite, also Sie haben gesagt, es sind Generation Vietnam, ich bin Generation 9-11, beziehungsweise ich erinnere mich sehr gut, oder das waren die Momente, die mich auch sehr stark politisiert haben, die sehr großen Demonstrationen gegen den Irakkrieg, die es ja weltweit gegeben hat. Das heißt, es gibt ja auch schon ein Potenzial für eine große Friedensbewegung. Wo ist die jetzt hin verschwunden? Also wo ist die geblieben und wie kann man das wieder erwecken?
Erstens mal gibt es unglaublich viele Initiativen und es gibt eine institutionelle Friedensbewegung, das ist der Botschafter Kmen, der dieses Atomwaffenstoppabkommen initiiert hat, das 80 Nationen unterschrieben haben, dass Atomwaffen verboten werden sollen. Das ist ein Votum, das hat natürlich die USA und alle anderen, die es haben, nicht unterschrieben, aber es ist so, dass mal die Fronten klar sind, dass das klar ist, es geht nicht nur um die Leute, also um diese Nationen, die mit Atomwaffen drohen können, die anderen haben auch eine Stimme. Das ist schon mal ein kleiner Schritt. Es gibt unglaublich viele Initiativen, Demonstrationen, funktionieren im Augenblick nicht. Ich war gestern bei der Die Erde brennt Demonstration. Die war übrigens sehr lustig. Das war ein großes Vergnügen. Tolle Musik. Tanzen auf der Herrengasse, ich muss sagen, das kann ich nur empfehlen. Und wahnsinnig, was man gute Laune nennt und Spaß, was aber was beschreibt, was ein bisschen mehr als, also was eine Lebensfreude beschreibt, die, die schon ansteckend ist. Aber die gehen jetzt auch wieder in ihr normales Leben zurück. Ich denke schon, dass die neoliberale Zuspitzung unserer Arbeitssituationen dazu geführt hat, dass das weitergeführt ist. Es gibt nicht so viel Zeit und so viel das Dauern, also dass man sich dem so widmen könnte, wie Personen das möchten. Und ich glaube auch, die Umstände der Leben sind anders, dass du kannst nicht mehr, also geht ja schon familiär nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber alle zusammenzubringen, geht mit den Handy-Absprachen nicht, weil irgendwer ist dann wieder woanders und kommt dann später und so. Und das ist ein völlig anderer Lebensstil. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle. Frieden, glaube ich, wollen die meisten. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich will mir auch nichts anderes vorstellen. Ich will mir nicht vorstellen, dass Leute, und ich sage absichtlich Leute, vollen Bewusstseins sagen, so, wir machen das jetzt so und ihr geht's sterben. Das ist ja der Vorgang. Ich kann es mir und will es mir nicht vorstellen. Dann schreibe ich Theaterstücke drüber, wo ich dann Figuren entwerfen kann, die weit weg sind von mir und die können das dann. Aber das ist Schwerarbeit und es ist nicht, es kann ja nicht die Ungeheuerlichkeit der Sache muss einfach immer klar bleiben, dass es wirklich um alles geht und es gibt nicht mehr als das Leben. Und es ist eine eigenartige Geschichte, wieder dort angekommen zu sein, über die Lebensnot sprechen zu müssen, nämlich dass wir gerade alle da sind und eigentlich und auch nichts dagegen machen können und das so gut wie möglich dieses Leben hinter uns bringen müssen. Und da möchte ich solche Interventionen einfach nicht haben. Ich möchte es nicht. Und den Wunsch drücke ich aus. Und ich muss auch nicht entwerfen, welche Strategien und welche, wie das geht, sondern ich denke, dass jede Person, wenn dem Frieden gedacht wird, dann wird sich etwas entwickeln. Demokratie wäre schon ein schöner Weg, radikale Demokratie noch besser. Und daraus heraus dann ein völlig andere Umgangsformen, natürlich. Und das ist genau das, was dann Die Erde brennt auch will. Weil wie sollen wir unsere Ressourcen, wie sollen wir das Teilen der Ressourcen erreichen in Friedlichkeit, wenn nicht über Demokratie? Und das sowieso, das ist dann das ist der nächste Umstand, der in dieses Motiv hineingreift, dass ja gegen uns Krieg geführt wird über die Verschleuderung der Ressourcen. Zum Beispiel, ich nehme an, es ist jetzt kein SUV-Fahrer oder Fahrerin hier herinnen, wenn es heißt SUVs, doch, ja. SUVs sind derart schädlich, warum wird dann fahren immer mehr? Das ist diese paradoxen Situationen. Würde ich schon verstehen, warum man dann also einen Hörsaal einmal besetzt. Es ist ja alles ein bisschen sanfter geworden. Also ich kann mich an heftigere Demonstrationen erinnern. Und auf der einen Seite ist das gut und auf der anderen Seite ist das vielleicht auch schon Anpassung und möglicherweise ist das der Weg, der zu gehen ist. Dazu kann ich nichts sagen. Gestern jedenfalls war es mal mit guter Musik getanzter Widerstand. Und ich hoffe, dass das wieder mal was anschiebt. Da komme ich sehr gerne, und ich langweilige euch jetzt, auf meine Geschichte selbst zurück. Ich war in der Hochschülerschaft damals in einer ÖVP-nahen Studentenorganisation, ich sage absichtlich Studenten, weil es waren fast nur Studenten und vor allem CVer. Und es sind also eine schwierige Situation mit Männerbünden und allem drum und dran. Und ich bin da hineingeraten als kleines Mädchen aus der Kleinstadt, von einem ÖVP-Bürgermeister die Tochter, bin ich einfach in diese da hineingerutscht, wie das halt so geht. Ich habe aber doch einiges gelernt und habe sehr rasch entdeckt, dass Mitbestimmung schon das Richtige ist. Und wir haben, und das war jetzt ein historischer Augenblick, in dem wahrscheinlich nur diese Konstellation der ÖVP-Nahen, die ÖVP hat uns gehasst, aber wir waren ÖVP-nah, gegen den Kreisky gerichtet, kam ein Gesetz zustande, das Drittelparität an den Universitäten eingeführt hat. Ein Drittel Studenten, ein Drittel Mittelbau, ein Drittel Professoren, und die Institute sollten Demokratie implementieren und lernen. Und wenn wir das seit 75 hätten, hätten wir heute ein Modell, wie Demokratie gehen könnte. Es könnte jedes Institut bezaubernderweise einen eigenen Weg entwickelt haben. Wir könnten viele, viele Möglichkeiten entwickelt haben, wie das geht. Und es wäre die Aufgabe meiner Meinung nach der Universitäten sowieso gewesen, das zu entwickeln und nicht und die Wissenschaft und die Lehre dazu, aber diese Frage, wie Personen zu ihrem Wissen kommen, wie sie zu ihrer Arbeitsform kommen, wie das geteilt wird, wer was einbringt, wie das Neue, das Alte gegeneinander stehen, wie die Auseinandersetzungen erfolgen, das wäre für mich das, was Wissenschaft grundiert und demokratische Wissenschaft. Und das ist vom Anfang an von den Professoren boykottiert worden. Das waren nun die ÖVP-Professoren. Und die haben das bis 1993, hat dann ein ÖVP-Minister, Buseck, hat dann dieses Gesetz endgültig abgeschafft. Und das sind diese Versäumnisse, mit denen ich jetzt dastehe, spät im Leben. Und mir denke, hätten wir das in den 80er Jahren ausgebaut, also die 80er Jahre sind ja das, wo alles versäumt wurde, was wir heute bräuchten, und hätten wir das, dann hätten wir zum Beispiel eben, die müssten jetzt nicht wieder einen Hörsaal besetzen, sondern die wären eingebaut und es wäre ganz selbstverständlich, dass das Richtige passiert und würde auch schon längst das Richtige passieren, da bin ich ganz sicher. Und diese Machtverhältnisse, die kriegerischen Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft, die sind schon etwas, die äußerste Beschreibung dieser Umstände, aber das ist empörend und trotzdem schon historisiert und nicht weiter, süß, eine nette Erzählung, aber es gibt Versäumnisse, es gibt schuldhaftes Verhalten und es gibt, man sollte und wir sollten und Frau sollte Tribunale machen, sagen, was habt ihr denn da, was ist euch da eingefallen? Die meisten sind eh schon tot, man bräuchte jetzt dann, kann man dann, das ist ja immer, dass wenn alle tot sind, kann man dann die Archive öffnen und drüber reden, also das ginge eh schon meistens ich bin dann da ausgeschert und habe meine erste Frauenpartei gegründet und bin feministischerweise, habe ich eine eigene Partei gegründet und bin so dem Kleinstadt-Schicksal der Tochter des Bürgermeisters entkommen. Aber das war, und seit damals bin ich eine Mitbestimmungsfanatikerin und bin daran gescheitert, in fast allen Umständen, am Theater, im Verlag, überall, weil es so schwierig ist, zu lernen und zu ertragen, diese Mitverantwortung. Es ist einfach eine wahnsinnig große Umstellung, die hätten wir schon hinter uns, hätten die Universitäten uns das vorgeführt, modellhaft. Dann wüssten wir, wie so eine Transition von einer Person, die noch gerade abhängig war, zu Hause gelebt hat, wie das geht, dass die nun sagt, aber jetzt habe ich Vorstellungen und wie soll. Und das möchte ich jetzt einbringen. Und das wäre das gewesen, was wir jetzt, das, was wir nicht haben. Und deswegen keine Friedensbewegung, weil es nicht vorgesehen ist, kulturell, erziehungstechnisch, bildungsmäßig. Es ist nicht vorgesehen, wirtschaftlich sowieso nicht. Die Wirtschaft ist Krieg. Aber es ist auch nicht vorgesehen in unserer Gesellschaft. Und deswegen die Vorstellung von Frieden, nur eine, auch wieder nur eine Ahnung mit der Hoffnung, in winzigen Trippelschrittchen in diese Richtung zu kommen und beziehungsweise mal zu beginnen damit. Und das ist das, was dieser Text hoffentlich macht.
Dann würde ich vorschlagen, dass wir ein bisschen noch aus dem Text hören, ein paar Zeilen.
Krieg ist unsere kulturelle Gründungsgeschichte. Wir leben also schon immer in den Umständen immerwährenden Kriegs aus dieser Gründungsgeschichte. Nun begründet die biblische Schöpfungsgeschichte auch in der Form, wie Schöpfung erzählt wird, wie vom Leben erzählt wird. In Nachahmung dieser Erzählform begründet sich jene allwissende Erzählweise, die die Person in der Geschichte mitdenkt, vorausdenkt, vorausentwirft, die über die Person in der Geschichte verfügt. Der Ausgang der Erzählung ist von Anfang an festgelegt. Die auktoriale Erzählung des Patriarchats begründet sich in der Schöpfungsgeschichte in Inhalt und Form. Die allwissende Erzählung bestimmt die Leben der Personen in unserer Kultur weiterhin. Das erfasste in feudalen Zeiten wörtlich den Körper der Person. Das geht mittlerweile diskreter vor sich. Die von der Regierung Kurz in Türkisblau wieder eingeführte Notengebung in den ersten Schuljahren ist so eine auktoriale Bestimmung. Normierungen sind auktorial. Sie sind allwissend darin, dass neben ihrer Beschreibung keine andere möglich ist. Noten sind auktoriale Erzählung der Obrigkeiten, Strafen, Bestimmungen, Gesetze, Verhaltensnormen, Moden. Unsere Leben sind die Erfüllung solch allwissender, auktorialer Anordnungen. Krieg ist auktorialstes Sprechen im Anspruch der Allzerstörung. Die Kriegserklärung ist die äußerste Form des Auktorialen. In wörtlicher Auslegung der Schöpfungsgeschichte vollendet die Kriegserklärung die Vertreibung aus dem Paradies in die Hölle auf Erden. Der in Gang gesetzte kriegerische Zufall hebt allen gesellschaftlichen Ethos auf. Darüber wissen wir alles, weil wir das im Geschichtsunterricht lernen. Über Frieden erfahren wir nichts. Wie ist Frieden? Gab es je Frieden? Wir werden mit Sortieren und Aufklauben der Scherben vom Krieg in der Geschichte beschäftigt. Die ererbten Ahnungen vom Krieg werden durch Wissen vom Krieg ergänzt. Das ist dann auch wieder nur die Erledigung der Drecksarbeit des Patriarchats in Archivierung der Gewalttätigkeit. Zur ewigen Erinnerung, dass immer Krieg ist und die Verängstigung daraus. Krieg ist künstliche Psychose. Im Krieg, Täter und Opfer und Zuschauer sehen sich in tödliche Abläufe verstrickt, die nicht mehr deutbar sind und blindes Handeln erzwingen. Die Wirklichkeiten der Bedrohungen bedingen die Aufhebung von Moral. Jede Person, auf welcher Seite auch immer, wird in Täterschaften gezwungen, die dann im Nachziehverfahren die Kriegshandlungen wiederum legitimieren müssen. Propaganda. Das sind psychotische Berichte aus der künstlichen Psychose Krieg. Krieg einmal erklärt, berechtigt sich dann weiterhin aus sich selbst. Mit der Kriegserklärung wird ein Mechanismus ausgelöst, der diese andere psychotische Kriegswirklichkeit spricht. Krieg erzählt sich in Überwältigungen. Die Erzählform des Kriegs ist die ausgeübte Gewalt. Jede andere Erzählung ist ausgesetzt. Die Gewalt ist die Realität. Alle Beteiligten sind in dieses andere Erleben des Krieges gezwungen. Gesellschaftlich rationales und soziales Handeln wird zum Verbrechen gegen diese aufgezwungene Realität. Krieg ist Missbrauch in Pseudoempathie. Die allwissende Erzählung erzählt uns dazu, über unsere Gefühle in der Einzahl zu denken. Im Singular der Gefühle wie Liebe, Trauer, Hass, Einsamkeit und Gemeinsamkeit lernen wir den jeweils erlaubten Auslegungen dieser Gefühle zu folgen. Lieben und trauern, leben und sterben. Es war mal die Kompetenz der Religionen, den Mächtigen und den Ohnmächtigen ihre Gefühle zu erklären. Hegemoniale Anleitungen zur Triebregulierung waren das. Mittlerweile, wir werden neoliberalerweise in den nun kulturell vermittelten Grenzen der Gefühle gehalten. Wir werden zu Herden hinter unsere Gefühle zusammengeführt, immer noch ganz wie das in der Bibel gewollt ist. Die jeweiligen Definitionen der Gefühle sind zu unseren Hirten geworden, seit wir den Bildmedien und der Werbung darin unterworfen worden sind. Und der Algorithmus verstärkt und bestätigt eifrig. Ziel heutiger Hegemonien ist es, eine freie Erforschung der eigenen Gefühle der Person selbst durch die Vorgabe von zwingenden Vorbildern zu unterbinden. Die Methode dazu ist im christlichen Patriarchat abgeschaute Pseudoempathie. Pseudoempathie ist Empathie, die große Gruppen betrifft. Nationalismus ist so eine Pseudoempathie. Pseudoempathiker behaupten Empathie für große Gruppen von Betroffenen und verwandeln so die Empathie einzelner Personen zu einem Instrument der jeweiligen hegemonialen Ziele. Ein deutliches Beispiel für den Missbrauch in Pseudoempathie wäre der Pseudoempathiker, der sich in der Öffentlichkeit für Kinder engagiert, während er gleichzeitig Kinder missbraucht, wie uns das die Jimmy Savile-Geschichte in der BBC vorgeführt hat. Kriegserklärer und Kriegsbefürworter gehen in der gleichen Weise vor. Sie werben um Sympathie für den Krieg, den dann aber jede Person einzeln und ungeschützt durchleben muss. Die Leben unserer Vorfahren sind Testament davon. Heute, sich vom sicheren Ort des Homeoffice an Kriegstreiberei zu beteiligen, bedeutet, sich in die Reihen der pseudoempathischen Populisten einzuordnen. Die einzelne Person, die Krieg leben muss, sie wird damit einmal mehr ihrer Handlungsfähigkeit beraubt, weil die wahren Ursachen der Aggression durch die von Pseudoempathikern behaupteten Pseudogefühle in populistischer Weise verdeckt werden. Krieg ist so immer Populismus, der die einzelne Person entwertet und diese Entwertung zur eigenen Bestätigung und zum Erreichen der Kriegsziele einsetzt. Ein Mittel im Kampf um Frieden muss sein, die persönlichen Motive der Kriegshandelnden zu kennen. Es wird notwendig sein, sich der charismatischen Persönlichkeiten zu entledigen und narzisstische Persönlichkeitsstörungen aus dem Kosmos des Öffentlichen auszuschließen. Es reicht die Zerstörung, die im Privaten, im Kosmos der Pflege von solchen Persönlichkeitsformen angerichtet wird. Langweilig ausgeglichene Personen sollten unsere Vertretung übernehmen und eine Erzählung vom Frieden beginnen können. Eine Voraussetzung für solche Persönlichkeitsformen wäre es, dass Kinder nicht traumatisiert aufwachsen können. Der Krieg in der Ukraine erfüllt ja auch die Aufgabe, das Archiv der Gewalt in Erinnerung zu behalten. So drängt der Krieg sich wieder in alle Leben und verlängert das kulturbegründende Trauma unserer Kulturen. Ganz sicher geht es darum, die Teilung einer Person in eine öffentliche und eine private Person in der Art des Hausvaters nach römischem Recht aufzuheben. In Österreich herrschte diese Zweiteilung der Person von 1811 bis 1975 und ist kulturell nicht überwunden. Diese Zweiteilung dient der Erhaltung patriarchaler Machtverhältnisse. Diese Machtverhältnisse sind in der Abtrennung des Privatlebens von den öffentlichen Auftritten weiterhin wirksam. Das, was das private Leben von Oligarchen oder etwa von Wladimir Putin oder Sebastian Kurz genannt wird, hätte schon immer Auskunft über die Ziele und Methoden der jeweiligen Politiken geben können. Das Überleben von uns allen ist zu kostbar, die sogenannte Privatheit von Personen, die dann über unsere Leben bestimmen, unüberprüft zu lassen. Schlimm genug, dass wir auch in dieser Hinsicht mit Berichten des Pseudoempathischen rechnen müssen und uns mit der Aufklärung wieder dieser Populismen zu beschäftigen haben. Krieg lügt immer und in den herrschenden Verhältnissen können wir nicht damit rechnen, dass mit uns gleichberechtigt regiert wird, wie das demokratischerweise selbstverständlich wäre.